merke ich aber manchmal auch, wenn ich zu lange in einer Saison bin, dass ich dann auch mental geschwächt werde, dadurch, dass ich am liebsten mit meinen Freunden jetzt mich rechargen möchte. Und da muss man irgendwie viel Feinfeeling entwickeln, um so ein bisschen auf sich selber auch einzugehen.
Ihr Name ist so eng verwoben mit dem deutschen Hochsprung wie kaum ein anderer. Imke Onn war schon vor 13 Jahren erstmals international im deutschen Trikot am Start. Seitdem dreimal deutsche Meisterin bei EM, WM und auch Olympischen Spielen mit dabei. In dieser Folge sprechen wir über das Familien-Hochsprung-Business der Onns, Mental Load im Spitzensport und wagen den Ausblick auf den Sommer 2024. Mein Name ist Alexandra Dersch und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der neuen Folge von True Athletes, True Talk. Imke, wie schön, dass du da bist. Schön, dich zu sehen und zu hören. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's super. Ich habe heute die Europameisterschaft Nominierung gekommen und ich glaube, der Tag kann gerade nicht mehr besser werden. Bin sehr, sehr glücklich damit. Meine Saison läuft gut, also rundum zufrieden gerade.
Sehr schön, sehr schön. Wir haben so viele Themen, über die wir sprechen wollen und können und wie es dir geht, beziehungsweise auch dein Gesundheitszustand, auch das wird natürlich ein Thema sein, wie die Saison läuft. Aber bei dir ist es ja auch mit so ein Thema, du bist schon einfach unglaublich lange dabei im Hochsprung in der deutschen Leichtathletik. Mhm. Ich glaube, wenn ich richtig zurückgerechnet habe, war 2011 so das erste internationale Großereignis für dich, damals beim EJOF. Also du hast sehr, sehr viel erlebt, aber eine Sache, die ist immer gleich geblieben. Und das ist diese besondere Familienverbundenheit, die euch Onns mit dem Hochsprung verbindet. Also klar, ich glaube, ganz, ganz viele erinnern sich noch an deinen Bruder Eike, der ist 12 Jahre älter, glaube ich, als du, EM-Dritter, WM-Siebter und halt auch deine Mama, Astrid Fredobold Onn, die dich ja bis heute betreut und deine Trainerin ist. Wenn wir jetzt mal so anfangen über eure Familien-Hochsprung-Geschichte da so ein bisschen einzutauchen. Wenn du dich an deine eigenen Anfänge erinnerst, wie schwer war das am Anfang, als du noch einfach eine unglaublich junge Hochspringerin warst, überall auch so ein bisschen die Schwester von zu sein? Kannst du dich noch daran erinnern oder daran so reinversetzen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe, glaube ich, schon einen Grund gehabt, warum ich erst spät mit Leichtathletik angefangen habe, beziehungsweise mit Hochsprung. Es war natürlich immer ein großes Thema, Sport. Jeder von uns war auch immer schon aktiv im Sport, ob es jetzt Leichtathletik war, aber auch Tennis. Oder ich habe zum Beispiel auch mal gecheerleadert, auch wenn man es nicht unbedingt wahrscheinlich denken würde bei mir. Und ich bin dann tatsächlich dazu gekommen, einfach mal, nachdem meine Mutter mit mir gesagt hat, ja, spring doch mal am Wochenende beim Hochsprung mit. Da ist ein Wettkampf, ein kleines Dorffest. Und da bin ich gesprungen, bin ganz gut eingestiegen direkt. Und dann bin ich irgendwie dabei geblieben, bin immer mal wieder zu dem Training von meinem Bruder mitgegangen. Und ich war natürlich immer irgendwie die kleine Schwester von. Ich glaube aber mittlerweile habe ich mein eigenes Stempel mir erarbeitet, habe ich das Gefühl jedenfalls. Ich kann mich aber auf jeden Fall auch gut daran erinnern, dass ich bei Wettkämpfen war. Und auch als die kleine Schwester vorgestellt wurde, das hat mich aber eigentlich früher nie irgendwie gestört. Ich glaube eher, als ich erwachsener geworden bin, da fand ich das dann irgendwann doof. Aber generell verbinde ich einfach auch total die schöne Zeit, so Wettkämpfe mit meinem Bruder gemacht zu haben, mit meiner Mutter, so ein bisschen rumgereist zu sein in Deutschland, in Bühl, in Eberstadt gewesen zu sein und da dann so ein bisschen die gemeinsame Leidenschaft zu vertreten. Und da war es dann nicht so schlimm, dass ich die kleine Schwester war.
Ja, im Gegenteil, ne? Ihr konntet euch ja auch einfach gut gegenseitig auffangen, werden wir mit Sicherheit gleich auch nochmal ein bisschen ins Detail drüber gehen. Du hast deine Mama jetzt gerade schon angesprochen, die ja auch bis heute halt deine Trainerin ist. Wenn du so überlegst, so diese besondere Verbundenheit, die euch natürlich noch viel, viel mehr verbindet, als jetzt in Anführungsstrichen eine normale Trainer-Athleten- oder Athletin-Verbindung. Ich kann mir vorstellen, dass das auch manche Herausforderungen mit sich bringt, aber warum funktioniert es denn trotzdem schon so lange und doch ja unterm Strich sehr, sehr gut bei euch?
Ich glaube, weil wir einfach uns sehr gut kennen. So. Ich glaube, viele Trainer können einfach an so bestimmten Stellschrauben gar nichts drehen, weil sie gar nicht die Zeichen vielleicht sehen. Klar, viele trainieren auch schon ab Kindesalter, aber man hat trotzdem immer noch eine andere Connection als Mutter und Kind wirklich. Man weiß so die tiefsten Sorgen, die Bedürfnisse, was einen glücklich macht, was man sagen muss, wie man es betonen muss. Oder man hat einfach auch schon von vornherein wusste man, ja, okay, die Imke ist so und so ein Mensch, und der Eike ist so und so ein Mensch. Wir sind ganz schön unterschiedlich zum Beispiel auch. Und ich glaube, das war so ganz wichtig für uns immer, dass sie auch extrem auf uns eingegangen ist und extrem individuell, ja, unsere Bedürfnissen begegnet ist und da auch immer die Trainingspläne dann noch angepasst hat. Aber du hast ja auch, wie gesagt, am Anfang gesagt, es gibt wahrscheinlich immer so ein bisschen Auf und Ab. Ich glaube, gerade so in den vergangenen Jahren ist es einfach gut gewesen, dass wir nicht mehr zusammen in einem Haushalt gelebt haben und uns wirklich 24/7 gesehen haben. Und dadurch ist die Beziehung einfach auch deutlich besser geworden, weil jeder seinen eigenen, ja, Safe Space, in Anführungsstrichen, hört sich jetzt blöd an, aber einfach so seinen Rückzugsort, das ist, glaube ich, das bessere Wort, hatte und dass es seine Individualität ausleben konnte.
Habt ihr so Bereiche, wo ihr sagt, da hat der Sport nichts zu suchen? Also keine Ahnung, Familienfeste oder so, wo du halt sagst, das hat jetzt nichts mit Training zu tun. Da möchte ich jetzt auch nicht mit irgendwie in irgendeiner Form über Hochsprung reden. Oder sind da die Übergänge sehr fließend?
Also, witzig, dass du es ansprichst. Mir ist es letztens aufgefallen, als ich mit meinen Freunden unterwegs war. Und ich habe ja dieses Olympia-Tattoo auf dem Arm. Und tatsächlich sind meine Freunde immer extrem genervt mittlerweile davon, dass ich auf den Sport reduziert werde, sozusagen. Weil ich nämlich, der Standard bei mir ist immer, oh, du bist groß. Das ist so der erste, ja, Andockpunkt mit fremden Personen, in Anführungsstrichen. Und dann sind es immer die Olympischen Ringe. Und ja, genau, das ist so auf jeden Fall, was mir manchmal so ein bisschen schwierig fällt, weil ich einfach auch merke, dass meine Freunde das doof finden, wenn ich so darauf reduziert werde, auf den Sport auch.
Ja.
Und das möchte ich natürlich auch selber nicht, weil ich einfach auch krass andere Merkmale, die wertvollen Merkmale habe, die außerhalb des Sports einfach sind. Ja,
Absolut.
genau.
Du bist ja auch noch deutlich mehr als nur Sportlerin. Ich kann mich erinnern,
Genau.
als wir vor ein paar Wochen im Vorgespräch hier zu diesem Podcast uns schon mal ausgetauscht haben, da sagtest du auch gerade so das Thema Mental Load, was ja natürlich für dich als Sportlerin mit ein Thema ist, was aber vielleicht in der Öffentlichkeit gar nicht so viel, ja, was heißt Bedeutung oder
Ja,
Aufmerksamkeit einfach,
genau.
Aufmerksamkeit findet. Wenn du mal für dich überlegst, was sind das für Punkte, wo du sagst, die beschäftigen mich und die machen genau diesen Faktor Imke, nicht nur Sportlerin,
Ja.
sondern halt das große Ganze halt noch aus.
Ja, ich glaube, es gibt so im Alltag einfach auch ganz viele Sachen, die gar nicht so bewusst sind, die ein Sportler zum Beispiel, wo ein Sportler vielleicht verzichten muss. Ich glaube, wenn man Freunde hat, die irgendwie außerhalb des Sports, sieht man, ah, okay, das und das ist eigentlich auch noch möglich außerhalb des Sports. Und als Sportler verzichtet man natürlich auch natürlich gerne auf sa viele, viele Sachen. Und da merke ich aber manchmal auch, wenn ich zu lange in einer Saison bin, dass ich dann auch mental geschwächt werde, dadurch, dass ich zum Beispiel mal am liebsten mit meinen Freunden jetzt mich rechargen möchte und nochmal Quality-Gespräche haben wollen würde, sowas in der Art. Und da muss man irgendwie ganz fein, ja, ganz viel Feinfeeling entwickeln, um so ein bisschen auf sich selber auch einzugehen. Aber natürlich besteht auch der, ja, der ganze Druck, der so von innen heraus kommt sozusagen, aber auch von außen auch zu einem getragen wird, ist natürlich auch ein ganz großer Faktor. Ich glaube, man ist als Sportler immer selber sehr hart mit sich und ich glaube, man sollte so ein schönen Mittelweg da finden, dass man nicht zu hart zu sich ist und gleichzeitig noch glücklich bleibt, weil man sonst, wenn man zu viel verzichtet, eben unglücklich wird, habe ich
Ja.
das Gefühl.
Ja, das hast du voll schön formuliert. Wir haben ja am Anfang auch darüber gesprochen, wie lange du jetzt einfach schon mit im Geschäft mit dabei bist. Wenn du mal so resümierst, über die vergangenen Jahre, was hast du dir da so für Mechanismen geschaffen oder welche Tools funktionieren da einfach gut für dich, um genau diese Balance zu halten? Oder gibt es da sowas, was du anderen Sportlerinnen und Sportlern so mit an die Hand geben kannst?
Ich glaube, gerade so diese Wettkampfserie, die ich jetzt hinter mir habe, ist ganz sinnbildlich dafür, dass ich ja immer mal wieder so Momente brauche, wo ich mich zurückziehe. Wir waren jetzt in Rehling zum Beispiel, da hatte ich einen Wettkampf und ich bin danach direkt eine Woche in Saarbrücken geblieben und dann von Saarbrücken aus nach Nancy gefahren, um so ein bisschen die Fahrtwege zu reduzieren, weil wir sonst deutlich mehr Fahrt gehabt hätten und einfach die Regeneration so ein bisschen zurückgeblieben wäre. Und ich habe dann aber auch innerhalb dieser Woche schon gemerkt, so, okay, ich muss jetzt auch irgendwie nicht nur am Olympiastützpunkt Saarbrücken sein im Kopf, sondern ich muss jetzt auch mal nach außen gehen. Wir sind dann mal nach Saarbrücken gefahren zum Beispiel. Oder ich habe auch mal meine Freunde angerufen und haben über irgendwelche Witze geredet, was die da gerade machen, so ungefähr. Und die geben mir aber auch da einfach ein ganz gutes Gefühl und versuchen mich da auch immer zu integrieren. Das ist natürlich auch irgendwie total der coole Move von denen, so. dass man sich nicht ausgeschlossen fühlt und einfach so akzeptiert wird und supported wird vor allem. Das ist so, glaube ich, super wichtig. Und als ich dann nach Hause gefahren bin am Sonntag nach Nancy, bin ich auch sofort zu meinen Freunden gefahren so. Und die haben auch gesagt, hey, war cool, aber der Wettkampf ist vielleicht nicht so gelaufen, wie du es wolltest, vielleicht. Das Wetter war scheiße. Sorry, wenn ich das so sage, aber keine Ahnung, du hattest Muskelprobleme oder irgendwie sowas. Egal, was es jetzt an dem Moment war. Aber ich finde es einfach cool, dass du gerade hier bist. Und Sport ist jetzt gerade komplett egal, sondern wir freuen uns darüber, dass du als Person Imke da bist.
Voll schön, da merkt man auch wieder, wie wichtig so ein Umfeld ist, ne? Um einfach auch diese Höchstleistung schaffen zu können.
Genau, ja, finde ich auch total. Also ich glaube, das ist auch so das Geheimrezept für mich jetzt über die letzten Jahre gewesen, dass ich einfach wirklich diese Balance gehalten habe, wie gesagt, und immer wieder so meine Rückzugsmomente, wenn ich gemerkt habe, du bist jetzt ausgelaugt, mir genommen habe, so.
Absolut. Das passt ja auch zu dem, was du die letzten Jahre eigentlich auch mitgemacht hast, weil du hast ja auch definitiv viele Phasen gehabt, wo du ja eigentlich so diese Härte des Leistungssports auch erlebt hast. Also dieses Auf und Ab. Im Prinzip ist es ja das in Anführungsstrichen ganz normale Sportlerleben. Natürlich am liebsten sehen wir euch jubelnd und dich im besten Fall über die schönen Höhen fliegen. Aber du weißt ja selber, das Tief gehört leider ganz genauso so dazu. Der eine Punkt, den du jetzt schon angesprochen hast, ist das Umfeld, was dir da einfach eine gute Abfederung so gegeben hast. Wie hilfst du dir selber, gerade so in diesen Momenten, in denen man einfach sehr alleine ist, so kurz nach dem Wettkampf oder so? Was hast du da so für Mechanismen, die dir da einfach gut tun?
Ich lese super gerne. Deswegen, ich habe immer so meine Lieblingssachen dabei, Bücher immer dabei. Ich bin auch gerne meine Snack Queen. Ich snacke gerne. Und so kleine Kleinigkeiten sind einfach super wichtig, dass ich irgendwie meine Musik höre, mein Hörbuch, Bücher höre, lese, meine ich, und Snacks habe. Sowas in der Art, aber auch einfach auch zum Beispiel mit meiner Nichte Zeit verbringe. Und da dann, ja, da kriegt man irgendwie einen ganz anderen Blick sofort auf alle Dinge, weil die einfach so super unbeschwert auch an ganz viele Sachen rangehen und super viel Lebensfreude ausstrahlen und einen irgendwie so total mitnehmen in den Moment.
Total, ja, so
Genau.
ganz im Jetzt sind halt einfach, ja.
Ja, genau. Und die ist halt auch super witzig und total aktiv und fordert einen auch richtig hier raus, muss man einfach sagen. Ja.
Wenn du das so beschreibst, wie hast du das gelernt, was dir so gut tut? Also beispielsweise musstest du erstmal so richtig scheitern, um zu merken, okay, es ist Zeit, da irgendwie sowas anzupassen, oder war das eigentlich dein Weg, der ja dich schon seit einiger Zeit so durchzieht?
Ich glaube tatsächlich, die Erfahrungswerte machen es. Also ich so ein bisschen Learning by Doing und Try and Error. Sorry, wenn ich so viel Englisch rede, aber
Wir verstehen dich.
das spiegelt es einfach perfekt wider. Man hat irgendwie Sachen versucht, man hat irgendwie versucht, in eine bestimmte Richtung zu gehen, hat alles gegeben und hat dann am Schluss gemerkt, Mist, das war irgendwie nicht der richtige Weg und es hat mich am Schluss doch ausgelaugt. Das kann man zum Beispiel auf Wettkampfsteuerung ziehen. Zum Beispiel dieses Jahr ist ja auch super lang. Da kann man schnell mal ausgelaugt werden durch viele Wettkämpfe, körperlich, aber auch als mental. Und da so ein Spannungsgefüge aufrechtzuerhalten, ist einfach auch super schwer. Und ja, genau, das ist, glaube ich, auch so ein Paradebeispiel für sowas.
Wenn wir jetzt mal vielleicht exemplarisch so reingehen wollen in einen, glaube ich, sehr herausfordernden Moment, das war letztes Jahr, beziehungsweise nein, 2022 so rum, als du die Heim-EM verpasst hast. Ich erinnere mich da an Corona-Infektionen. Letztes Jahr waren es meines Wissens Fersenprobleme, die dich frühzeitig im Jahr halt ausgebremst haben. Also du hast jetzt ja wirklich 2 Jahre hinter dir, die nicht so gelaufen sind, wie du das dir gewünscht hättest. Wenn du mal so zurückblickst, wie ging es dir mental in dieser Zeit?
Ja, also dieses Auf und Ab ist quasi auch das Sinnbild meiner Gefühle. Man hatte immer mal wieder so gute Wettkämpfe und dann ging es ganz schnell auch wieder bergab, weil man sich zum Beispiel in einem Wettkampf verletzt hat. Und man kann dann irgendwie gar nicht so richtig damit umgehen, mit diesem Hochgefühl und diesem ganz plötzlichen, wow, jetzt ist gerade eigentlich meine Saison beendet worden durch einen einzigen Sprung vielleicht. Da muss man, ja, ich glaube, ich habe da teilweise einfach auch super traurig drauf reagiert. Ich war super traurig. Ich war irgendwie so ein bisschen verzweifelt, habe ich das Gefühl gehabt. Wenn man so lange einfach auch Verletzungsgeschichten hinter sich hat,
Voll.
es ist einfach jedes Mal wieder auch emotional total herausfordernd. Also es ist nicht jedes Mal wieder so, ich war jetzt einmal verletzt, ich kenne das Gefühl und deswegen kann ich damit besser umgehen, sondern man muss halt irgendwie einfach versuchen, alles zu tun. Wenn es einfach nur der doofe Seidenverband ist, den man 6 Stunden in der Nacht trägt oder irgendwie sowas, dass man sich selber mit so kleinen Mittelchen hilft.
Ja, verstehe ich
Genau.
total. Als du dein letztes Jahr aus der Saison gegangen bist, wie schnell dauert es dann, bis du so umschaltest und sagst, okay, jetzt erst recht, ich bin noch nicht fertig. Wann kommt dieser Moment bei dir, Imke?
Ich glaube, der erste Moment ist immer, ich futter mich jetzt voll und genieße meine Off-Season und ich muss nicht so drauf achten, was ich jetzt esse und weiß ich nicht, versuche einfach mal so ein bisschen ja, komplett alles aus dem Kopf, was den Sport raus, also rauszukriegen einfach.
Ja.
Und dann ist es meistens so, ab einem, es ist eigentlich meistens nur so eine Woche oder so, wo man dann schon merkt, oh, jetzt habe ich gerade echt gar keine Lust mehr auf diesen Lebensstil, wo man irgendwie Süßigkeiten jeden Tag gegessen hat oder irgendwie sowas. Und am besten, ja, weiß ich nicht, nur zur Physiotherapie gehen konnte und sich aber nicht wirklich aktiv zum Hochsprung entwickelnd sozusagen bewegen konnte. Und ich glaube, das steckt, glaube ich, in jedem Athleten drin, dass er irgendwann so einen Punkt erlebt, jetzt muss ich mich wieder bewegen, es geht nicht mehr. Also jetzt habe ich wirklich Hummeln im Arsch.
Ja.
Und wenn ich jetzt hier liegen bleibe, weiß ich nicht, ich kriege die Krise. Also ich glaube, der kommt relativ schnell. Es ist natürlich immer ein bisschen gehemmt von den körperlichen Gegebenheiten. Ich hatte relativ lange noch, zum Beispiel jetzt auch letztes Jahr, Fersenprobleme. Da musste ich einfach auch viel zu Ärzten dauerhaft dranbleiben. Und das ist natürlich auch super auslaugend, eine Sache zu machen und sich zu verpflichten, dauerhaft das machen zu müssen, obwohl man eigentlich gar keine Lust drauf hat, weil man ja eigentlich viel, viel lieber jetzt schon im Aufbau wäre und
Ja.
richtig hart schon auf die kommende Saison drauf trainieren möchte.
Was treibt dich da an dann im Hinterkopf? Also hast du dann da, also wie tickst du da? Hast du dann so ein großes Ziel, keine Ahnung, jetzt Paris als Beispiel, oder siehst du da das große Ganze?
Ja, das Oberziel ist natürlich so Paris. Ich habe den Traum zum Beispiel auch gehabt, ich will unbedingt dieses Jahr bei einer Diamond League starten. Und das habe ich mir jetzt quasi schon erfüllt, in Anführungsstrichen.
Schön, ja.
Dann gibt es halt noch solche Mini-Steps. Ich möchte das erste Mal wieder schmerzfrei laufen. Ich möchte das erste Mal wieder Sprungkraft machen ohne Probleme. Dann, ich möchte das Gefühl von sich treffen haben. Ich möchte merken, ich bin komplett in Kontrolle von meinen Bewegungen. Ich merke wieder dieses Feintuning, ich kann an Stellen wieder schrauben und habe irgendwie so wieder ja, mehr Einblick in die ganzen Sachen sozusagen und habe nur noch die ganzen Bausteine zur Verfügung und kann jetzt da den Baustein nutzen und den Baustein nutzen und dann sozusagen zielgerichtet auf den Hochsprung wieder alles machen.
Ja, es ist schön, wie du das beschreibst. Man merkt so, wie tief du drin bist in dieser Leidenschaft für deine Disziplin. Umso schöner, dass diese Saison halt ja auch einfach schon wieder so gut lief. Ich habe jetzt kurz vor unserem Gespräch nochmal reingeschaut. Es ist jetzt ja doch eine große Dichte an Wettkämpfen, die du alleine jetzt schon machen konntest. Ich glaube, wenn man das vergleicht mit den vorherigen Jahren, dann bist du auf einem Weg wieder so zu in Anführungsstrichen alter Form, ne? Also so wie das vor ein paar Jahren halt einfach möglich war. Ich glaube, zuletzt so 2019, als du eine komplette Saison halt wirklich einmal richtig durchziehen konntest. Ist das momentan so ein Hochgefühl, was du entsprechend dann auch hast und was dich von Wettkampf zu Wettkampf halt treibt? Oder merkst du selber im Hinterkopf, beruhig dich, die Saison ist noch mega lang, immer nur von Schritt zu Schritt. Wie gehst du da vor?
Ich habe schon ein gewisses Hochgefühl. Ich bin einfach so, sagen wir es so, es ist einfach ein sehr positiv gestimmtes, ja, Gefühl sozusagen. Ich weiß, dass ich super gut trainiert habe. Ich weiß, dass ich verletzungsfrei durch die komplette Vorbereitung, durch die bisherige Saison gekommen bin. Und ich weiß, dass ich mir auch ein neues Niveau erarbeitet habe. Und ich glaube, das gibt einem extrem viel Sicherheit, um auch selbstbewusster in Wettkämpfe heranzugehen. Und deswegen ist in Anführungsstrichen Hochgefühl da. Aber ich weiß auch, dass natürlich immer die Kehrseite nah ist, wenn man an einem dauerhaften Peak arbeitet, sozusagen.
Ja.
Und versuche einfach wirklich auf die kleinsten Sachen in meinem Körper zu reagieren. Ich habe jetzt zum Beispiel diese Woche dreimal Physiotherapie, weil ich einfach gemerkt habe, okay, muskulär nach dem Wettkampf in Nancy hatte ich vielleicht doch ein bisschen Muskelprobleme.
Ja.
Da muss ich halt reagieren sozusagen
Ja.
und einfach ja, super feinfühlig mit mir selber umgehen und wirklich jeder Sache so ja, Aufmerksamkeit schenken. Und ich glaube, das ist gerade so der Schlüssel für mich, dass ich glücklich bleibe, Kontakt mit meinen Freunden habe und trotzdem dauerhaft vom Gefühl her gutes Niveau im Training habe und selbstbewusst in die Wettkämpfe reingehen kann.
Ja.
Deswegen.
Ja, so ein kontrolliertes Hochgefühl im Prinzip, ne? So wie du es
Genau,
beschreibst, irgendwie
ja.
so. Ja, sehr schön. Wenn man das so von außen so sieht, deine bisherige Saisonentwicklung und wie du dich so präsentierst, hat man schon das Gefühl, du hast dir gerade ein richtig gutes Niveau erarbeitet. Ich meine, die EM-Nominierung unterstreicht das ja. In der Hallensaison bist du auch die 94 gesprungen. Jetzt haben wir natürlich in diesem Jahr halt auch noch Olympia mit der 1,97 direkt Norm. Ist das was, was du im Hinterkopf hast oder welchen Fahrplan fährst du da? Weil es gibt natürlich noch andere Wege, um Paris klarzumachen.
Sagen wir es so, ich bin sehr spontan in Anführungsstrichen und ich möchte mich einfach nicht auf einen Weg festlegen. Und deswegen mache ich sozusagen Vorkehrungen und gehe auch zu anderen Wettkämpfen, die hoch bepunktet sind, um mich möglicherweise durch das um durch die Weltrangliste zu qualifizieren.
Ja.
Und dafür muss man halt leider einfach Punkte sammeln und muss zu bestimmten Wettkämpfen fahren. Aber ich weiß auch, dass ich wirklich, wie gesagt, gut drauf bin und ich habe mich, glaube ich, jetzt dieses Jahr auch schon viermal an den 97 versucht. Einmal war es 98. Ja, es ist ein gutes Gefühl, dass ich nah dran bin. Ich weiß, dass ich gute Sprünge auch schon über 92 dieses Jahr angeboten habe. Ich habe da auch Auswertungen bekommen und da sind zum Beispiel auch die Überquerung war auch teilweise in den Richtungen schon über 97. Das gibt einem natürlich auch wieder ein gutes
Ja, super
Gefühl.
schön.
Und ich will auf jeden Fall eine PB dieses Jahr springen, das habe ich mir vorgenommen. Bisher ist es 94 draußen und ja, klar, 97 wäre optimal. Dann hätte ich auf jeden Fall deutlich weniger Last auf meinen Schultern, wenn ich diese verdammte Norm einfach abgehakt hätte. Genau.
Das klingt aber nach einer guten Portion Selbstvertrauen, mit der du jetzt in die weiteren Wettkämpfe so insgesamt gehen kannst.
Ja, also ich glaube, es ist Spaß tatsächlich. Also ich bin schon selbstbewusst so, aber ich habe einfach gerade auch extrem viel Spaß,
Schön.
weil einfach sich alles gut anfühlt und deswegen bin ich, glaube ich, auch so positiv gestimmt.
Ja, sehr schön. Das Schöne ist ja auch mit Blick auf den gesamtdeutschen Hochsprung, dass du ja nicht alleine sozusagen da vorne stehst und springst, sondern du hast ja mit Christina Honsel auch einfach noch eine ganz tolle zweite deutsche Hochspringerin mit
Ja.
dabei. Steigert das den Spaß oder bist du in solchen Wettkämpfen jetzt gerade auch, wenn wir auf Rom schauen, wo ihr ja beide auch nominiert seid, dann eher bei dir?
Naja, am Schluss ist es wirklich eine Individualsportart, muss man einfach sagen. Also es ist wirklich harmonisch zwischen uns. Wir haben uns auch versucht, in der Halle bei der deutschen Meisterschaft zusammen hochzupushen, uns auch zum Beispiel zu den 97 zu treiben. Hat jetzt da leider noch nicht hundertprozentig geklappt. Aber ich denke, ehrlich gesagt, Konkurrenz betreibt auch das
Voll.
Business sozusagen. Und ich glaube, wir pushen uns auch ordentlich, dadurch, dass wir jetzt einfach beide fit sind. Und ich glaube, es gibt uns beiden auch einen gewissen Funken mehr. Und ist natürlich aber auch einfach schön, zusammen bei einer EM zu sein und zu wissen, okay, ich habe im Petto noch jemanden hinter mir sozusagen,
Ja.
mit dem man auch dauerhaft sich versteht, beziehungsweise auch kommunizieren kann, Probleme angehen kann. Und ja, genau. Man ist nicht alleine im Innenraum.
Ja, absolut. Das macht es bestimmt leichter, definitiv. Wenn wir jetzt mal so auf diese gesamte Saison schauen, gibt es so eine Schlagzeile, wenn du dir die aussuchen könntest, die du gerne am Ende des Jahres so über dich lesen würdest?
In Topform beim Saisonhöhepunkt oder sowas. Das
Ja.
wäre super. Optimal, aber nee, das habe ich mal bei Eike gelesen. Sag ich mal so, bei Eike habe ich mal gelesen, gew und dann Doppelpunkt onnen, gewonnen.
Ah, nice.
Ja,
Ja.
also das wäre schon super cool, aber ich will jetzt nicht, du weißt, wie ich es meine,
Ja,
ne?
absolut. Absolut.
Aber das Wortspiel, das mag ich einfach sehr, sehr gerne und das würde ich auch gerne mal irgendwann bei mir sehen.
Schauen wir mal, sind ja noch so ein paar Sachen in diesem Jahr. Ist ja auch eine Herausforderung dieser Saison. Also die ist ja schon sehr speziell.
Die ist auf jeden Fall sehr lang und ich glaube, das ist auch tatsächlich eine mentale Herausforderung, weil man nämlich meistens das jetzt in zwei Blöcken so ein bisschen sehen muss, damit man, glaube ich, auch nochmal innerhalb dieser Trainingsphase ein bisschen Erholung bekommt, mental und nicht dauerhaft auf einem extrem hohen Niveau mit extremen Drall irgendwie und ja, Zielorientierung sozusagen springen muss, sondern einfach mal auch kurz runterfahren kann und dann wieder auf Wind bekommt.
Ja,
Insofern.
ja.
Ja.
Aber so wie du das beschrieben hast mit deiner Balance zwischen Sport und Freizeit, Freunden und so, glaube ich, musst du dir wenig Sorgen machen, oder?
Ja, also bisher klappt es auf jeden Fall sehr gut. Ja.
Imke, so zum Abschluss unseres Gesprächs stelle ich eine Frage immer noch sehr, sehr gerne. Du bist ja, ja, so, so viel mehr als nur Hochspringerin. Das hast du ja auch in diesem Gespräch halt so also schön deutlich gemacht. Wenn wir jetzt mal schauen, am Ende deiner hoffentlich noch ganz, ganz langen Karriere, wie möchtest du gerne von den Menschen in Erinnerung behalten werden?
Ui, darauf habe ich mich nicht vorbereitet. Nee. Nee, ich glaube, ich möchte gerne als eine sehr weltoffene, loyale Person wahrgenommen werden, die schon auch zielstrebig ist, aber vor allem auch tolerant und fair. So, das ist, glaube ich, so das gerade, was im Sport super wichtig ist. Und mir auch super wichtig ist, in anderen Menschen zu sehen. Und ich glaube, ja, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich happy.
Ja, voll schöne Werte, die du da transportierst. Wirklich schön. Danke dir, Imke, für deine Offenheit, für dein Mitnehmen in diese unterschiedlichen Themen, in deinen Alltag, in dein Leben als Hochspringerin, aber eben auch ja, noch über das Sportlerinnenleben hinaus. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
Gerne. Hat super viel Spaß gemacht. Danke, dass ich da sein durfte.
Sehr, sehr gerne.